So, nochmal schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Vielen Dank ans Musikteam für die tollen Lieder. Auch vielen Dank für die Gemeinde und auch die Leitung der Gemeinde, dass wir hier heute früh da sein dürfen. Und es ist auch ein ganz schöner Grund, warum wir hier sind, weil ihr habt eine ganz tolle Familie bei euch hier, für die ich ein bisschen was erzählen möchte, was auf die zukommt. Weil Familie Marx, Benny und Dani mit ihren drei Jungs in Vorbereitung sind, nach Arequipa zu kommen, wo wir sind, um im Bereich theologische Ausbildung zu helfen. Und deswegen dachten wir, Mensch, das ist doch jetzt mal eine Möglichkeit, dass ich so ein bisschen erzähle, was ich mache und was auf die zukommt. Und das möchte ich auch machen. Hier seht ihr nochmal die Familie, war ja vorhin das Bild auch da. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in diese theologische Ausbildung vor Ort. Was heißt das? Was bedeutet es, im Hochland Perus Schulungen, theologische Schulungen durchzuführen? Dann die Bibelschule, kann man sich schon ein bisschen mehr was drunter vorstellen. Werde ich auch 2, 3 Bilder zeigen und möchte dann auch noch übergehen in die Predigt von Matthäus 27, um auch da manche Sachen noch ein bisschen darzustellen, was wir auch an religiösen oder an Glaubensdingen, an Herausforderungen haben. Theologische Ausbildung vor Ort im Hochland Perus, was heißt das? Erstens mal, hoch heißt tatsächlich hoch. Wer kann die Zahl da lesen? Wie hoch ist es da? Genau. Also wenn man davon spricht, bedeutet es wirklich, man geht zu den Gemeinden im Hochland Perus, wo Leute Interesse haben, Gottes Wort zu studieren. Das sind Leute, die haben ihre Tiere, Alpaka, Lamas und so weiter. Die können die nicht einfach für ein paar Monate verlassen, um an der Bibelschule eine theologische Ausbildung zu betreiben. Deswegen gibt es ein Programm, wo wir als Lehrer da hochfahren, meistens für ein verlängertes Wochenende, 2 bis 3 Mal im Jahr zu verschiedenen Schulungszentren. Also von mir aus ein Wochenende sind wir hier, das andere Wochenende fahren wir dahin. Und mit Hilfe von Selbststudienbüchern und Kleingruppen haben die Leute die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum hinweg Gottes Wort zu studieren. Das bedeutet, wenn wir die Schulungen machen, planen wir immer schon so im halben Jahr voraus. Und wenn die dann zum Beispiel wissen, jetzt ist wieder eine Schulung angesagt, machen wir uns aus Arequipa auf den Weg und die machen sich auch auf den Weg, die Leute. Das kann sein mit dem Motorrad, das kann sein zu Fuß, das kann sein auch mal auf einem Pferd oder Esel. Es war auch mal ein ganz eindrückliches Bild. Da ist einer vorausgelaufen mit so einer Kordel, mit einem Stück, wie nennt man das, Leine. Und hinten dran war jemand da dran. Der hat ihn also sozusagen ein bisschen geführt. Das war einer unserer blinden Studenten. Also damit sie den Weg zusammen finden zu dem Schulungszentrum, hat er ihn halt so genommen und ist mit ihm dahin gegangen. Und ihm wird natürlich dann das Buch, die Fragen vorgelesen, sodass er auch studieren kann. Also sie kommen zusammen, die Studenten. Und dann treffen wir uns in diesen Schulungszentren. Also es ist jetzt nicht hier, was weiß ich, ein Zentrum, wie ihr euch vorstellt, für berufliche Fortbildung, sondern es ist eine kleine Kirchengemeinde, wie hier zum Beispiel im Hintergrund. Da treffen wir uns. Meistens ist der Schulungsraum auch gleichzeitig Ess- und Schlafraum. Und da trifft man sich und fängt meistens Freitagabends mit einem Gottesdienst an und hat dann für Samstag und Sonntag Zeit, um den Leuten zu helfen, in ihrem Studium das Studium abzuschließen, müssen auch ein kleines Examen schreiben, möchten aber weiter studieren, kriegen dann neue Bücher. Und nachdem er dann mal die Nacht über, vielleicht auch mal bei minus 10 Grad, war es nicht ganz so warm, geht man natürlich gleich raus in die Sonne, um gemütlich zu frühstücken. Also wir haben heute früh ganz leckere Pfannkuchen gehabt, die Benny gemacht hat, muss ich ihn wirklich öffentlich loben, waren sehr lecker. Im Hochland natürlich oben gibt es ein bisschen was anderes. Und zwar das Frühstück ist Suppe, Alpaka-Fleisch mit Kartoffeln, frischen Kräutern, super lecker. Es gibt morgens, mittags und abends Suppe. Und dann gibt's immer noch Tee dazu. Für mich, der das nicht so gewohnt ist, könnt ihr euch vorstellen, dass ich nachts öfters mal den Sternenhimmel betrachte, um das alles auf die Reihe zu kriegen. Was wir dann machen ist, die neuen Leute kommen zum Beispiel und sagen, oh, ich habe dieses Programm noch nie studiert, dann gibt man eine Einführung. Wie macht man das? Was sind das für Bücher? Das sind Themen von Einführung. Was ist überhaupt die Bibel, die Bücher der Bibel bis hin? Wie kann man sich zur Predigt vorbereiten? Wie kann man einen Gottesdienst leiten? Also ganz über 20 Bücher, die Leute dann, wenn ihr euch vorstellt, immer so ein halbes Jahr brauchen, schon länger auch in diesem Studienzyklus drin sind. Wir sind auch da, das ist mein Chef. der auch Bennys Chef sein wird, wenn er dann kommt. Ein ganz feiner Mann, der macht es schon über 20 Jahre, kommt aus dem Hochland, hat selber noch Tiere. Ich finde immer, er ist so beeindruckend, weil immer wieder auch, wenn neue Leute kommen, auch wir Ausländer, dann sprechen wir noch nicht richtig die Sprache, kulturell haben wir es noch nicht drauf, aber er hat sich die Zeit genommen, einzuführen, zu helfen. Und da ist auch eine Freundschaft entstanden. Und hier zum Beispiel übersetzt er mich gerade aus dem Spanischen ins Quechua. Das ist die Sprache, die die Leute da oben sprechen. Das sind ja die Nachfahren der Inkas. Da sieht man mal so eine Gruppe von Studenten, mal sind es mehr, mal sind es weniger, man weiß nicht so genau, wie viel kommen, aber meistens ist doch da eine schöne Gruppe, mit der man arbeitet und die dann jetzt auch zum Beispiel nach dem Seminar wieder Zeit haben, 4 Monate bis 6 Monate, um ein neues Buch, einen neuen Zyklus, um neu zu studieren. Das ist die Zukunft, auch die jungen Leute, es ist nicht alle, die in die Stadt runterziehen, aber es ist natürlich eine starke Verstädterung, deswegen haben wir auch in Arequipa selber um die 20 Gruppen, die dieses Programm studieren. Wir haben in den letzten Jahren einfach, sind wir extrem dankbar, dass wirklich viele hunderte Studenten in diesem Programm waren. Auch weltweit gibt es diese Arbeit. Man konnte viel auch an Literatur den Menschen geben, ob Bibeln, ob Traktate, was auch immer. Und natürlich freuen wir uns jetzt auch, dass Familie Marx in diese Arbeit mit einsteigen wird. Und das ist natürlich ein großer Segen, weil gerade im Hochland, wir könnten noch mehr machen, wenn wir mehr Personal haben. Aber es ist halt nicht jeder auch, sagen wir mal, bereit, auch da mal mit einzusteigen. Das ist so der Bereich der Schulungen im Hochland. Dann gibt's jetzt, wie angekündigt, die Bibelschule. Da sieht man ein paar Studenten, gerade zur Abschlussfeier wird natürlich sich ordentlich angezogen, das ist wichtig. Und es ist meistens ein 3-Monate-Zyklus an Studium. Wir haben kein ganzes Jahr über Unterricht, weil wir haben nicht genug Lehrer. Und auch Finanzen und andere Sachen, aber sagen wir mal, vielleicht in der Zukunft gibt's auch ein Jahresprogramm. Wir freuen uns natürlich, wenn Studenten auch graduiert werden können. Das ist für die selber was Tolles, ihre Leistung zu honorieren, aber auch für die, die noch im Studium sind, einen kleinen Push nach vorne, ihr schafft das auch. Das eine ist natürlich studieren, das andere ist auch, das praktisch umzusetzen. Und da wollen wir natürlich die Studenten auch ermutigen und versuchen, da Hilfestellung zu geben durch Einsätze auf der Straße oder was es da an Möglichkeiten gibt. Das sind so ein bisschen, ja, einheimische Lehrer, ausländische Lehrer. Es ist schön zu sehen, dass mehr und mehr auch Peruaner, junge Leute über Jahre hin geschult wurden, theologische Ausbildung bekommen haben, auch in Lima und jetzt auch kommen und mehr Verantwortung übernehmen. Aber auch da ist es wichtig, es ist nicht nur, sagen wir mal, das Theoretische, sondern auch, wie man mit den Menschen zusammen ist. Das ist so ein bisschen eine Wortspielerei, Teologo und Teoloco. Also der Theologe könnte was mit anfangen, aber Loco auf Spanisch heißt der Verrückte. Wir sind manchmal nicht sicher, welcher von beiden jetzt der Verrücktere ist, aber es entstehen einfach auch Freundschaften und das ist eine tolle Sache, weil das ist neben dem Studium einfach auch lebensprägend. Auch da sind wir dankbar für die Studenten über die letzten Jahre, die geschult werden konnten. Die Evangelische Kirche Perus, mit der wir arbeiten, ist eine Laienkirche. Da gibt es von den 80 Ortsgemeinden im Bereich Arequipa, Bundesland Arequipa, nur ungefähr 10 Pastoren, die da arbeiten. Alles andere wird von Laien getragen und die schulen wir. Die wollen wir ausbilden, weil die sind es wert, da gefördert zu werden. Natürlich auch sind wir dankbar für die Dozenten, für die Studenten, ihren Gemeinden, die ihre Gaben einsetzen und auch wieder, dass da Familie Marx mit involviert sein wird. Hauptsächlich Benny am Anfang, aber wer weiß. Aber dass ihr so ein bisschen seht, das ist das, in der wir jetzt seit 13 Jahren tätig sind. Und jetzt kommt jemand Neues und wir freuen uns natürlich, dass da eine Verstärkung kommt, weil da gibt es noch schöne Aufgaben, die zusammen dann auch angegangen werden können. Eine Realität ist natürlich auch, was ist da für einen Glauben? Und das ist der Katholizismus. Und jetzt muss man sich ein bisschen sagen, okay, es gab ja mal vor 500 Jahren eine Reformation und dann gab es eine Gegenreformation in Deutschland. Aber das hat alles in Peru nicht stattgefunden oder in Südamerika. Also man ist nochmal mit einem anderen, mehr sage ich mal, bayerischen Katholizismus konfrontiert, ohne das negativ zu bewerten, jetzt mit bayerisch. Aber es ist natürlich auch eine Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Was glauben die Leute? Was wird ihnen gelehrt? Und es gibt natürlich wunderschöne Kirchen. Also wenn ihr mal da zu Besuch kommen würdet, das ist ganz toll, auch im Hochland oben, toll renoviert. Aber ihr seht, im Zentrum steht meistens nicht das Kreuz oder Jesus, sondern es ist mehr auch eine starke Heiligen- oder Madonnenverehrung, die in Peru vorhanden ist. Aber nicht nur in den Kirchen, sondern auch irgendwo am Straßenrand oder auch in Häusern ist es sehr, sehr präsent. Und noch spannender wird's, wenn der Katholizismus, wie die Spanier ihn gebracht haben, sich dann mit dem Volksglauben der Inkas verbindet. Wer weiß denn, was, wie das Fremdwort ist? Katholizismus oder irgendeine Religion plus der Volksglaube? Das kann ich mal angeben, ich kann ein Fremdwort. Synkretismus nennt man es, glaube ich, richtig? Ja, meistens kann ich die Fremdwörter da nicht aussprechen, aber das mal dahingestellt. Aber man sieht dann zum Beispiel, da ist das Kreuz, aber gleichzeitig auch die Sonne, was ja für die Inkas ihr Gott war. Zum Beispiel, die Währung heißt ja Neuer Sol, Nuevo Sol, also die neue Sonne. Ja, also da vermischt sich was. Und da haben wir natürlich mit gewissen Herausforderungen, müssen wir uns auseinandersetzen, die der Katholizismus, aber auch der Volksglaube gemischt bringt. Und da möchte ich jetzt einsetzen, möchte ein paar Verse aus dem Matthäus-Evangelium lesen, aus Matthäus 27, angefangen beim Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die neunte Stunde aber schrie Jesu mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige unter den Umstehenden es hörten, sagten sie, er ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und jetzt Vers 51, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde bebte und die Felsen zerrissen. Und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Vers 54, als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es sahen aber dort viele Frauen von weitem zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Einen Vers ein bisschen genauer betrachten heute früh. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten und die Erde bebte und die Felsen zerrissen. Eine Frage. Was war eigentlich so signifikant? Was war so wichtig daran, dass der Vorhang im Tempel in zwei Stücke gerissen wurde, als Jesus starb? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist jetzt nicht so ein Vorhang, so ein, was ihr zu Hause bewegt, wenn er zumacht, gell? Sondern der Vorhang war ungefähr 18 Meter hoch, 10 Zentimeter dick, konnte nur von Pferden aufgezogen werden und der zerreißt. Zur Zeit Jesu im Tempel, nochmal ein bisschen Erinnerung rufen, das war der Ort des religiösen Lebens. Ja? Da wurde alles das gemacht, was Mose schon vorher angekündigt hat, das sind die Opfer, waren voll im Gange. Der Gottesdienst, das war einfach das Herz der religiösen Ausübung. Und es war auch klar, da ist dieser Vorhang. Was war jetzt hinter dem Vorhang, was war vor dem Vorhang? Hinter dem Vorhang Bundeslade, verschiedene Gegenstände, die was repräsentiert haben? Gottes heilige Gegenwart. Da war da der Vorhang und dann waren da die Menschen. Und diese Menschen, was machen sie? Sie machen auch Fehler. Sie sündigen. Und deswegen durfte ja der hohe Priester einmal im Jahr, ich weiß immer noch nicht, wie er da genau durchgekommen ist bei dieser Dicke, aber er ist da durchgekommen, durfte er ins Allerheiligste gehen, um für das Volk Vergebung der Volkssünden zu erbitten. Einmal im Jahr. Danach war er wieder draußen. Es war eigentlich klar, und Jesaja sagt es auch, hey, Mensch, du bist sündig. Da ist ein heiliger Gott, da ist eine Trennung. Es war also nicht möglich, eine persönliche Beziehung, persönlichen Zugang zu diesem heiligen Gott zu haben. Dieser Weg war ein Stück weit versperrt. Und dann fragt man sich natürlich, was hatte das jetzt für eine Bedeutung, als dieser Vorhang zerrissen wurde? Ich denke, vor allem anderen symbolisiert das und sagt uns, dass durch den Tod am Kreuz von Jesus ein Opfer dargebracht wurde, dass das Blutvergießen Jesu am Kreuz jetzt eine persönliche Beziehung mit Gott erlaubt. Da ist nichts mehr dazwischen. Wir haben es in den Liedern gesungen. Plötzlich wird dieser Weg frei. Da ist das Volk, der Mensch, der Fehler macht, der sündigt. Und plötzlich kann man direkt durchgehen zu diesem heiligen Gott, in dem keine Sünde ist. Und ich glaube, das war extrem wichtig, dass die Menschen das verstehen konnten. Jetzt ist für uns eine persönliche Beziehung mit Gott möglich. Für alle Zeiten, egal welche Hautfarbe wir haben, egal welchen Hintergrund wir haben, das ist jetzt möglich. Heute ist dieser Zugang durch das Kreuz, durch das Erlösungswerk Jesu, durch den Glauben an ihn, was uns in Gottes Wort gezeigt wird, möglich. Und natürlich ist Jesus nicht am Kreuz geblieben, was wir ja hier schön sehen, sondern er ist zu seinem Vater in den Himmel gefahren und sitzt dort zur Rechten, tritt für uns ein, sagt, Mensch, guck mal, Markus, wie immer, manchmal Pappnase, aber mein Kind, ich stehe für ihn ein. Und das ist, weil eben dieser Vorhang zerrissen ist, um klar zu machen, ihr dürft eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Das heißt, es war damals nicht frei, aber heute steht das Kreuz als Symbol dafür, dass wir eine persönliche Beziehung mit Gott haben dürfen. Jetzt gibt es aber ein bisschen ein Problem. Über einen längeren Zeitraum in der Kirchengeschichte, und wir haben das auch gesehen, wir feiern 500 Jahre Reformation. Martin Luther hat schon damals ein paar Sachen gesehen, wo er nicht so ganz einverstanden war. Manche Sachen sind leider heutzutage auch noch in Peru eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und auch auseinandersetzen dürfen, um Menschen das Evangelium nahezubringen. Und Evangelium heißt was? Die frohe Nachricht. Die frohe Botschaft. Persönliche Beziehung mit Gott, weil Jesus am Kreuz für dich, für deine Sünden gestorben ist. Wir sind zum Beispiel herausgefordert in Peru, dass gesagt wird, dein Glaube allein reicht dir nicht, um gerettet zu werden. Du musst gute Werke tun. Du musst was von dich aus leisten, von dir aus leisten. Sorry, da kommt der Schwabe durch. Mein Deutsch ist nicht immer so gut. Ja, aber du musst was leisten, Mensch. Und wenn wir das hören, denke ich, können wir uns zur Seite stellen und sagen, nee, hör mal zu. Da gibt es eine andere Wahrheit. Und die Wahrheit heißt, wir sind gerettet. Du bist gerettet aus Glauben allein, weil wir auf den Gerechten schauen, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und dazu ist keine Eigenleistung mehr notwendig. Ich erinnere mich, als wir aus Tadschikistan zurückkamen, kurz darauf Diagnose bei meinem Vater, Gehirntumor. War allerdings eine Metastase. Also der ganze Körper war schon durchtränkt vom Krebs. Und wenige Wochen später ist er dann verstorben. Wenige Tage vor seinem Tod, er war im Bett, hat einen Freund nochmal, Monika, ermutigt, geh doch zu ihm runter und sprich nochmal über den Glauben mit ihm. Also ich habe es mir nicht zugetraut, ich kannte meinen Vater zu gut, hatte da schon ein bisschen Hoffnung aufgegeben. Und Monika geht runter, nach einer Stunde kommt sie wieder. Und mein Vater hat sich für Jesus entschieden. Wenige Tage später ist er verstorben. Ja, mein Vater konnte sich nicht mehr bewegen. Hätte er noch was leisten können? Nee. Aber es ist auch gar nicht nötig. Weil wenn wir auf das Kreuz blicken, und da, wir sehen ja, da ist gerade kein Vorhang davor, wenn wir darüber blicken, weil wir das als Geschenk im Glauben annehmen dürfen. Genauso wird uns dort immer wieder gesagt, oder den Menschen dort auch gesagt, von klein auf, hör zu, es gibt eine Institution, Kirche, Und das ist eure Autorität. Ihr habt das zu glauben, was wir sagen. Und wenn man dann genauer hinguckt, merkt man, die Bibel wird ernst genommen. Aber manchmal sind Traditionen, werden übers Wort Gottes gestellt. Und es wird natürlich auch gesagt, in vielen Bereichen kann also nur die Kleriker, also die Priester, Bischöfe und auch der Papst, kann letztlich uns das nur erklären, was da in der Bibel steht. Und da positionieren wir uns auch wieder neu und sagen, Moment, da gibt es eine gute Nachricht. Und zwar, die Bibel ist so verständlich genug, dass wir, was wir lesen, verstehen können. Und diejenigen, die Bibel auslegen, die sind nicht vollkommen, müssen wir auch gar nicht sein. Aber wir haben ja was bekommen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, der uns hilft, Gottes Wort zu verstehen. Das ist doch irre, das ist doch frohe Botschaft, das ist doch Evangelium. Aber wenn Leuten immer klar gemacht wird, nee, das könnt ihr eigentlich gar nicht, dann ist da ein Problem. Ich erinnere mich auch noch, das erste Jahr, als wir in Peru waren, waren wir in der Gemeinde, man versteht noch nicht so viel. Und ich saß neben einem älteren Herrn und dann bin ich ins Gespräch gekommen, ja, so mehr oder weniger. Gell? Aber er hat mal erzählt, er hat halt von klein auf, als er Christ war, hat er die Bibel auf Spanisch gelesen. Das war aber damals zu seiner Zeit noch nicht erlaubt. Gottesdienst war noch in Latein. Wer die Bibel liest, der wird bestraft. Und er musste deswegen ins Gefängnis gehen. Also, das ist ein bisschen ein krasses Beispiel, aber soll uns eigentlich sagen, nee, Moment mal, wir haben Gottes Wort auf Deutsch, auf Spanisch, auf Quechua. Und es ist ein Vorrecht, das lesen zu dürfen, verstehen zu dürfen, weil der Geist Gottes uns da leiten möchte. Und es gibt noch eine Sache, die ich kurz ansprechen möchte, ist, es wird den Leuten dort gesagt, also die Gnade Gottes, das Heil, das musst du dir verdienen. Und gewiss sein, dass du ewiges Leben hast, das kannst du nicht. Und das ist natürlich auch wieder, wo wir sagen müssen, Moment, da dürfen wir doch als Christen eine frohe Botschaft bringen, eine Nachricht bringen, die heißt, nee, das Heil, ewiges Leben erlangen wir doch nicht durch eine Institution oder jemand, der uns das sagt oder nicht sagt, sondern durch die Gnade Gottes. Weil es ein absolutes Geschenk Gottes ist, was sich im Kreuzestod Jesu am Kreuz manifestiert. Eine Kollegin von Monika in der Schule hat ihren Mann verloren, vor knapp 2 Jahren jetzt oder so. Und als er gestorben ist, es war durch einen Unfall, sehr unvorhergesehen, ja, meistens Unfälle, da hatte er, wenn ich es richtig verstanden hatte, ein paar Wochen vorher noch irgendwas, was bezahlt innerhalb der katholischen Kirche, wo dann der Priester sagte eigentlich, ja, also wir können fast davon ausgehen, dass er jetzt eigentlich ziemlich zügig in den Himmel kommt. Als wir ein Jahr später zu der Messe gegangen sind, weil wir kannten ihn ja auch, weil da eine Freundschaft da ist, auch zu den Personen, hat der Priester nochmal ganz klar gesagt, also sicher sein könnt ihr euch nicht, dass dein Mann jetzt im Himmel ist. Das ist, also da müsst ihr schon noch ein paar Sachen machen und dann hoffen, und das ist dann, sagen wir auch abhängig von verschiedenen Faktoren und nur als Randbemerkung, man kann ja weiterhin Ablass kaufen, dann gibt es Möglichkeiten, ihn da auch schneller dann auch in den Himmel zu kriegen. Und das sind natürlich Sachen, wo man denkt, ja, ich verurteile die Leute nicht, ich bin selber katholisch groß geworden. Ich denke nur, Mensch, da ist doch kein Vorhang mehr. Wir haben eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Und damit kommt auch einhergehend, dass wir irgendwann auch verstehen dürfen, ja, Heilsgewissheit bedeutet nicht, das Heil, das ich habe, ist da, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Nicht, weil ich so gut bin oder weil ich so fromm oder was weiß ich bin. Das Heil liegt außerhalb von uns und das ist das Gute. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Und die Herausforderung ist einfach, dass wir heute erleben in Peru, aber auch in anderen mehr, sagen wir mal, katholisch geprägten Ländern, die jetzt Reformation gegen Reformation nicht so hatten, dass da ein Wiederaufrichten eigentlich dieses Vorhangs ist. Und dass den Menschen gesagt wird, du musst durch die Doktrin der katholischen Lehre, das, was wir glauben als Institution, als durch die Priesterheiligen und so weiter, Verehrung, das ist eigentlich der Weg zu Gott. Und ich glaube, da gibt's einfach eine gute Nachricht. Und das hier, was ich da geschrieben habe, wer sich erinnert vor 500 Jahren, das ist eigentlich ganz tief reformatorisches Verständnis. Und da sind auch wir Freikirchen drauf gegründet. Preis den Herrn dafür. Weil es ist nun mal allein die Schrift. Es ist der Glaube, die Gnade, das Evangelium, freier Zutritt zu Gott, Jesus Christus, für alle Menschen. Und deswegen dürfen wir Gott auch da die ganze Ehre geben. Zwei Sachen zum Abschluss. Und dafür bin ich dankbar, dass wenn wir, und ich mache jetzt gerne Werbung nochmal für Familie Marx, ja, dass man die unterstützen darf. Ihr habt andere tolle Projekte, Tadschikistan und darüber hinaus, ich habe gehört, mehrere Sachen. Das Schöne ist doch, wir sind doch nicht in Konkurrenz miteinander. Fleißig weiter unterstützen, beten dafür. Aber hier gibt es ja auch nochmal eine Möglichkeit, in einem Land wie Peru, dass jemand sich einsetzt mit seinen Gaben, Bereich theologische Ausbildung, aber darüber hinaus in einem Kontext, wo wir sagen, Mensch, da gibt es noch so viel gute Nachricht zu verkünden, dass wir auch dafür uns gerne einsetzen dürfen. Und vielleicht auch nochmal überlegen, kleine Hausaufgabe, fällt mir nicht immer leicht, muss ich sagen, weil ich jetzt nicht so ein typischer Evangelist bin. Also ich muss jetzt nicht rausgehen und jeden gleich sagen, hast du Jesus lieb oder nicht. Das ist nicht so mein Ding, auch als Deutsche sind wir da ein bisschen vorsichtig vielleicht. Aber wir haben gerade gehört, es ist möglich, eine persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Es gibt viele Leute in Deutschland, die wissen es noch nicht. Vielleicht in der eigenen Familie, im Freundeskreis, Schule, Studium, Arbeit. Vielleicht mal diese Woche nur sich fragen oder Gott fragen, Gott, wenn diese Woche eine Möglichkeit gibt, du mir jemanden in den Weg stellst, dann machst du mir so klar, dass ich vielleicht mal sage, Mensch, ich habe gerade gehört, du hast Probleme in der Familie, mit deinen Kindern, da ist ein Trauerfall, darf ich für dich beten? Oh. Das sind wir jetzt nicht so gewohnt als Deutsche, also ich bin vorsichtig, aber vielleicht ist es mal was, eine kleine Herausforderung, Mensch, darf ich für dich beten? Oder du weißt doch, dass ich hier in die Gemeinde nach Darmstadt gehe, in die FEG. Möchtest du mal mitkommen? Ja, dass wir diese frohe Botschaft weiter verbreiten. Ob hier in Deutschland oder in Peru, da sind wir zusammen auf dem Weg. Und jetzt bete ich noch zum Abschluss. Guter Gott, wir danken dir, dass du dieser wunderbare, heilige Gott bist, der uns zu sich lässt, der uns einlädt, vors Kreuz zu kommen, mit dem ganzen Schuld, die wir mit uns tragen, wo wir versagen. Und ich möchte dich bitten für die Menschen, die hier im Gottesdienst sind, die vielleicht zum ersten Mal so richtig kapieren, Mensch, ich darf eine persönliche Beziehung haben mit dir, dass diese Menschen vors Kreuz zu dir kommen und dich als ihren Herrn und Heiland annehmen. Und auch für die, die sich schon viele Jahre kennen, möchte ich bitten, Herr, dass wir uns immer wieder auf dich ausrichten und fragen, was möchtest du? Was ist dein Wille, Herr? Wir danken dir für den reichen Segen, der aus dieser Gemeinde hinaus in die Welt geht, aber auch hier in die Nachbarschaft, in die Familie. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen segnest, Gutes tust, sodass Menschen angesteckt werden von dieser frohen Nachricht. Wir wollen uns dir anbefehlen und wollen das alles beten in Jesu Namen. Amen.